Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey,
der Ihnen hier und jetzt mit einer echten Zumutung kommt. 3.904 Seiten, verteilt auf 8 dicke Bände, stehen heute im Mittelpunkt der Lesart. Alle vom selben Autor verfasst. Und das ist nur ein Teil seines Lebenswerkes. Er heißt Ferdinand Benecke, lebte von 1774 bis 1848, war Jurist und politisch engagierter Zeitgenosse und hinterließ einen der umfangreichsten Tagebuchschätze der deutschen Geschichte.
8. Mai 1809, Montag. Ein höchst verdrießlicher Tag. So ein verdammter Extratag zum Hängen und Totschießen, wie er im menschlichen Leben nicht durch große Unglücksfälle, sondern durch ein beinahe absichtliches Zusammentreffen vieler kleiner Neckereien hervorgebracht wird, die einem dann wie ein Platzregen die Gemütsbekleidung durchnässen und den Seelenschnupfen einflößen.
Über Ferdinand Benecke, der weit mehr zu bieten hat als bloßes hypochondrisches Jammern, rede ich heute mit einem seiner Herausgeber, dem Historiker Frank Hartje. Er sitzt mir gegenüber. Guten Morgen, Herr Hartje.
Guten Morgen, Herr Wey.
Und nun medias in res. Ist Ferdinand Benecke der produktivste Schriftsteller des 19. Jahrhunderts? Oder ist er gar kein Schriftsteller, sondern bloß ein schreibender Laie, ein heimlicher Chronist seiner Zeit?
Er selbst hätte sich wahrscheinlich nicht als Schriftsteller bezeichnet. Er ist jedenfalls ein Vielschreiber. Das Tagebuch, das er hinterlassen hat, sind 5000 Manuskriptseiten. Und das ist noch beileibe nicht alles, weil er als Jurist natürlich auch beruflich unglaublich viel geschrieben hat und darüber hinaus auch noch manch anderes Manuskript hinterlassen hat. Also er ist ein Vielschreiber, er hat aber ganz wenig nur publiziert.
Nun hat das Projekt eine Editionsgeschichte. Wir haben so einen mittleren Zeitraum. Es gibt den Anfangszeitraum, der wurde schon publiziert, und den, der auf den jetzigen folgt. Warum fehlte dieser mittlere Baustein?
Ich bekenne, wir haben ein bisschen spekuliert darauf, dass 2014 zum Ende der napoleonischen Ära ein bisschen mehr Jubelstimmung aufkommen könnte und insgesamt ein größeres historisches Interesse dieser Epoche gewidmet werden. Deswegen haben wir diese dritte Kassette vorgezogen.
Ging die Spekulation auf?
Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Erste Weltkrieg uns sozusagen dazwischen kommen
würde. Das hätte man ahnen können.
Da sind wir natürlich als Historiker auch immer ein bisschen selbstverliebt. Nein, ich gebe zu, wir haben uns an der Stelle tatsächlich ein bisschen verkalkuliert. Zumal das mit den Jubiläen ja auch irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert, wie das mal früher als Selbstgänger war.
Es gab zu viele inzwischen.
Wohl aber.
Also die Lebensdaten. 1774 geboren. Er ist bei der Französischen Revolution 15 Jahre alt und hellwach und findet das toll. Und er stirbt 1848, also kurz vor der Revolution. Das ist ja ein unglaublicher Zeitraum, den er abdeckt.
Das ist vor allem die ganz große Stärke eben seines Tagebuchs. Also er fängt im Bewusstsein an, zunächst mal die Revolution noch gar nicht so toll zu finden. 1789, er entscheidet sich während seines Studiums sehr bewusst dazu, die Revolution gut zu finden. Dann bleibt er aber auch Republikaner für den Rest seines Lebens. Und wir haben im Grunde ganz wenige Zeugnisse, die wirklich von Revolution bis Revolution gehen. Und das macht in der Epoche unglaublich viel aus, die Wandlungen einer Person und die Wandlungen der Zeit ineinander verschränkt erleben zu können mit solch einem Selbstzeugnis.
Also bevor wir jetzt medias in res auch in eine Kostprobe hineingehen, was wird da dokumentiert? Gesellschaftsgeschichte, Geschichte des Bürgertums, Wirtschaftsgeschichte, private Geschichte, alles zusammen?
Es gibt eigentlich so gut wie nichts, was nicht vorkommt in diesen Tagebüchern. Es ist der Alltag als Bürger, es ist die Kulturgeschichte des Bürgertums, wenn man es so etikettieren will. Es ist vom häuslichen Alltag über die politische Geschichte bis zu Fragen der Religionsgeschichte, der Religionsrezeption, der Philosophiegeschichte, der Literaturrezeption, Theatergeschichte und eben in der Tat immer wieder Politik in einem ganz großen Rahmen und auch in einem sehr reflektierten Rahmen.
Reflektiert, aber er ist nicht, ich sag's mal ein bisschen bösartig, er ist kein verquaster Intellektueller, er steht mitten im Leben.
Ja. Er ist bisweilen etwas skurril, ja, aber er ist kein verquaster Intellektueller, das definitiv nicht.
Nun wollen wir Ferdinand Benecke so behandeln, wie wir sonst auch jeden anderen Autor behandeln. Wir setzen ihn jetzt der Begutachtung aus. In dem Fall haben sich eine Rezensentin und ein Rezensent je einen Ausschnitt des Werks vorgenommen. Den Anfang macht Sieglinde Geisel mit dem Jahr 1806. Hören wir ihren Eindruck.
Ferdinand Benecke hat kein privates Tagebuch geschrieben, sondern die Chronik eines Lebens. Außenwelt und Innenwelt, Politisches und Privates halten sich die Waage. So pedantisch der Hamburger Jurist seine Korrespondenzen, Besuche und Spaziergänge auflistet, so witzig und ausschweifend vermag er zu erzählen, Nur selten vermerkt er, abends unter uns. Ferdinand Benecke führt ein ausgesprochen reges Social Life und in seinem Tagebuch beschreibt er die Hamburger Gesellschaft mit spitzer Feder.
Kopf und Herz sind bei ihm trefflich, aber an Laune fehlt's ihm ganz.
Der Stil verrät, dass der Chronist beim Schreiben an fremde Leserinnen und Leser gedacht hat. Über einen missliebigen Tischgenossen beispielsweise ergießt er eine ganze Kaskade von Adjektiven.
Aber ich sah doch tiefer hinein in den eitlen, egoistischen, engherzigen, verschwenderischen, prahlerischen, raufmauligen Husaren.
Oft hat dieses Tagebuch romanhafte Züge. Dann wird aus dem Tagebuchschreiber ein Ich-Erzähler, der alles daran setzt, seine Leser zu unterhalten. Der Autor will zeigen, was er kann.
Ganz unerwartet bekomme ich heute Nacht einen höchst beunruhigenden Besuch von meiner seit vielen Jahren schon ganz abandonierten Liebhaberin, der Gicht Gonagra. Bekannt mit dem Gange dieser Krankheit, sah ich mit Schrecken die Unmöglichkeit der auf übermorgen angesetzten Reise.
Weil dies ein Tagebuch ist, weiß der Autor tatsächlich nicht, ob er die seit langem geplante Reise ins Weserbergland überhaupt antreten kann. Dies verleiht der Lektüre eine ganz eigene Spannung. Was erfahren wir in diesem Tagebuch über das Jahr 1806? Ferdinand Benecke gewährt uns einen Blick in eine Zeit, in der Hinrichtungen und Duelle selbstverständlich waren. Er erzählt von beschwerlichen Kutschenreisen und der Sorge um das Hinterland. Am 9. Oktober erklärt Preußen Frankreich den Krieg. Benecke ist ein aufgeklärter Geist, doch zugleich kritisiert er die kalte Vernunft. Hier schreibt ein hellwacher Zeitgenosse: Selbst wenn es ums Wetter geht, ist der Text nicht banal.
Hässlich schneidende, trockene Ostluft mit Sandpuder und Spottsonnenschein. Kaum lässt seit gestern der Luftstrom aus Osten nach, so stehen schon an allen Seiten Gewitter umher und es ist schwül zum Ersticken. Verdammtes Klima!
Dass man sich auch damals um das Klima sorgte, gehört zu den Überraschungen dieser Nachrichten aus dem Jahr 1806. Denn das Wort Klima kommt in diesem Text nicht von ungefähr. Astronomen wollten eine Veränderung der Sonnenflecken festgestellt haben. Man befürchtete das Schlimmste. Im Zentrum dieses Jahres steht für Ferdinand Benecke jedoch etwas höchst Intimes. Eben hat der 32-Jährige noch befürchtet, er werde niemals heiraten, und schon verliebt er sich in die 17-jährige Caroline. Seine Liebesnöte notiert er im Tagebuch auf separaten Blättern. Wir werden Zeuge eines dramatischen Auf und Abs. Mit der Kontrolle über seine Gefühle verliert Benecke auch beinahe die Kontrolle über seine Worte.
Caroline zieht sich von mir zurück. Mir fiel eine Decke von den Augen und ich sah ihre Gestalt verschönert und gerötet in dem Widerscheine meiner Flamme. Das fehlte noch. Nun bin ich entschlossen. Genug des Vorspiels. Schweigend begleitete ich sie zu Hause. Aber in mir stürmte es mächtig.
Der jugendliche Überschwang des Teenagers gefällt ihm. Er verehrt Caroline geradezu schwärmerisch. Der Altersabstand scheint ihn nicht zu stören, obwohl es durchaus Irritationen gibt.
Ach, die Liebe muss ich ja wohl in ihrem bisher so kindlichen Herzen anders aussprechen, anders toben und erschüttern als in meinem, welches die Erfahrung und die Entwicklung des Mannes erweitert und stärker gemacht hat.
Ein Vollblutpatriarch also, wie es seinerzeit entsprach. Doch zugleich ist Ferdinand Benecke ein Mann der Gefühle. So befremdlich uns heute die unreflektierte Hierarchie der Geschlechter sein mag, so modern ist die Selbstbeobachtung, die er in seinem Tagebuch übt. Die Achtsamkeit, die wir heute neu zu entdecken meinen, scheint vor 200 Jahren selbstverständlich gewesen zu sein. Ohne jede Scheu gibt Ferdinand Benecke im Tagebuch Auskunft über sein Innenleben. Er leidet unter Stimmungsschwankungen und er findet eindrückliche Bilder für einen Zustand, den man heute wohl als Depression bezeichnen würde.
Es war ein Misston in meiner Seele, wie wenn ein Orgelspieler aus Zerstreuung die Hand zu lange auf einer nicht mehr passenden Taste liegen lässt.
3 Tage war er in Lübeck. Nach der Rückkehr notiert er:
Übrigens den ganzen Tag in der mir nach jeder Reise eigenen höchst fatalen, widerlichen Stimmung zu Hause. Ich begreife diese Stimmung nicht, so viel ich auch darüber nachdenke.
So gewinnen wir in diesen Tagebüchern nicht nur einen Einblick in das Jahr 1806, sondern auch in das widersprüchliche Bewusstsein eines Mannes, der Rechenschaft ablegt über sich selbst.
Sieglinde Geisel über das Jahr 1806 in Ferdinand Benneckes Tagebüchern. Weiter im Studio der Historiker Frank Hartje, Herausgeber der Tagebücher von Ferdinand Benecke. Unsere Rezensentin Sieglinde Geisel hat eben vermutet, dieser Ferdinand Benecke hätte beim Schreiben an ein Publikum gedacht. Ist das so, Frank Hartje? Gibt es dafür Hinweise?
Ja, es fängt im Grunde schon mit dem Vorbericht an, den er 1792 in der ersten Fassung, 1794 nochmal überarbeitet hat. Darin schreibt er, dass er sein Tagebuch führt, weil es ihm an Freunden fehlt, mit denen er sich über das Erlebte austauschen kann. Das erklärt viel von diesem dialogischen Duktus, diesem mitteilsamen literarischen Duktus. Es ist der zweite Punkt. In der Tat, er benutzt dieses Tagebuch auch als Kommunikationsmittel. Natürlich als Kommunikationsmittel mit sich selbst, um sich selbst zu reflektieren, aber er liest es in späten Jahren mit seiner Frau Caroline zusammen, auch im Familienkreis in den 1820er Jahren, wenn die Kinder größer sind, wird das samstagsabends vorgelesen.
Da kommt bei mir jetzt totaler Neid auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Familie mir zuhören würde, wenn sie meine Jugendtagebücher serviert kriegen.
Wie gerne sie das getan haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, sein Sohn Adalbert Benecke, der ist derjenige, der diese Tagebücher nachher erbt und bewahrt und dem Stadtarchiv in Hamburg übermittelt, sodass sie also tatsächlich auf diesem Wege auf uns gekommen sind.
Also es gibt eine Mikropublikation im familiären Kreise. Ja. Man würde heute sagen, in einer geschlossenen Gesellschaft, gilt nicht als Publikation, aber es wurde nie gedruckt daraus.
Nein, gedruckt wurde es nie, aber es wurde, also er hat zum Beispiel Abschriften seiner Reiseberichte machen lassen, die im Freundeskreis zirkulierten. Er hat 1801, als es politisch ganz brisant war und er kaum zum Briefeschreiben gekommen ist, hat er seinem Freund, dem gerade eben frisch gebackenen Senator in Bremen, Johann Smith, Passagen seines Tagebuchs geschickt, weil er gesagt hat, ich komme zum Briefeschreiben, komme ich nicht, du kriegst mein Tagebuch, was ich notiere, das kannst du benutzen. Daraus kannst du die Informationen beziehen, die du brauchst, um in der Situation, dass die Hansestädte von preußischen und dänischen Truppen besetzt waren, um in dieser Situation politisch agieren zu können.
Ist der Eindruck von Frau Geisel richtig, dass wir es hier mit einem klassischen Patriarchen zu tun haben?
Also ich finde, dass, sie spricht ja sogar von einem Vollblutpatriarchen, es weckt ein bisschen die falschen Assoziationen. Natürlich ist das Geschlechterverhältnis klar. Es ist obendrein im Falle von Benecke und seiner Frau dadurch geprägt, dass dieser große Altersabstand da ist. Aber das Spannende in dieser Epoche zwischen, sagen wir, 1770 und 1830 ist, dass die Geschlechterverhältnisse neu ausgehandelt werden, dass sie viel offener sind, als wir uns das üblicherweise vorstellen. Auch manche Merkwürdigkeit, die uns im Tagebuchlesen so vorkommt, wenn er also anfängt, sie bilden zu wollen, im Sinne von, wir lesen jetzt zusammen. Diese berühmten Leseabende, Carolinenakademie nennt er das in den ersten Jahren. Das ist vor allen Dingen deswegen, weil er eine ebenbürtige Partnerin im Sinne des Bildungskanons haben will. Also er entwirft förmlich ein Programm, wie sie praktisch die Literatur nachholen kann, die ihn bewegt hat.
Er ist sozusagen, ich mach mal einen Bogen, auch der Frau gegenüber ein gewisser philanthropischer Geist am Werken. Und diese Seite würde ich jetzt gerne von ihm nochmal in einem Zitat hören. Hören wir doch mal, gelesen von Markus Hoffmann, etwas über Menschenliebe.
17. Oktober 1804, Mittwoch. Nun gibt's nach meiner Meinung unter Nachbaren besondere nähere Menschenpflichten. Die es leugnen, berufen sich auf die allgemeine Humanität. Aber denen traue ich gar nicht. Die sich so vor den besonderen praktischen Verhältnissen in concreto scheuen, bei denen ist die allgemeine theoretische Menschenliebe ein seelenloses Abstraktum und ein Heuchlermantel. Die lieben die Menschen nur immer in ihrer Einbildung. Sobald sie einen wirklich vor sich stehen haben, so sehen sie nur seine Mängel, um ihn nur nicht lieben, das heißt, ihm nur nicht helfen zu müssen. Endliche Wesen sind wir ja und immer an Raum und Zeit, an Ort und Zahl gebunden. Wer seinen Nachbar liebt, weil er Nachbar ist, der ist sicher ein besserer Menschenfreund und ein wahrerer Mensch als die Quintessenz der Menschentümlichkeit aller ausgepressten Kosmopoliten und sogenannte Philanthropen zusammen ergibt.
Schreibt man sowas an sich selbst? Nein, das schreibt man an andere nach außen hin. Also ist das auch die Schaffung eines Selbstbildes?
Ja, ja. Also diese Tagebücher haben natürlich mehrere Funktionen. Das eine ist auch die Funktion, dass er sich über sich selbst klar wird. Muss ich immer klar machen, dass es hier eine Frage, dass eine Zeit des Umbruchs ist. Und für ihn bedeutet Tagebuchschreiben, Orientierung zu gewinnen, indem er von Tag zu Tag irgendwie versucht, Linien zu formulieren.
Also das ist das Bild, das ich von mir entwerfe, dass ich dann auch so bin, wie er es beschreibt.
Das
also
möchte
als
er
Appell,
dann,
als Appell.
Als Appell, ja, genau. Genau, das würde ich so sehen. Es gibt so Passagen, wo er dann selbst ganz erstaunt ist, dass er sich so verhalten hat, wie er jetzt gerade sich beschreibt. An einer Stelle, wo es darum geht, im Nachbarhaus brennt es und er muss seine Sachen aus dem eigenen Haus retten. Und er schreibt es nieder und ist selber geradezu erschrocken, wie was für ein Bravourstück er da hingelegt hat. Und distanziert sich dann sozusagen von dem Selbstlob, das darin stehen könnte. Also er reflektiert sich selbst dabei und es hat natürlich etwas damit zu tun, wie er sich auch dann in Gesellschaft gibt.
Aber man hat trotzdem den Eindruck, wenn man das liest, und ich gebe zu, ich habe nur Tiefenlotungen gemacht, mal hier 200 Seiten, mal da 200 Seiten von 3900. Man hat das Gefühl, einem grundguten Menschen zu begegnen. Falle ich da auf ihn rein?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er hat seine Ecken und Kanten und seine zweifellos seine Fehler, wie jeder Mensch. Aber sein Bestreben ist Humanität, Menschenfreundlichkeit und zwar nicht nur in einem abstrakten Sinn, sondern in einem wirklich tätigen. Er organisiert Hilfe für Leute, die durch, was weiß ich, Insolvenz, Fallissement in Not geraten sind, mal ebenso oder wo der Familienernährer gestorben ist. Er ist vor allen Dingen Armenpfleger in Hamburg. Das heißt also, er macht die Arbeit, die ein Sozialarbeiter normalerweise machen würde, nach unserem heutigen Verständnis im Rahmen der Allgemeinen Armenanstalt. Und da ist er dann auch nicht derjenige, der sagt, ich beschränke mich mit einem armen Bezirk, sondern er hat dann gleich zwei davon und er hat auch gleich noch den Schulbezirk, der dazugehört, wenn man sich dann um die Kinder kümmern kann. Er organisiert Weihnachtsgeschenke für die. 1804 gibt es eine ganz wunderbare Stelle, wo er dann auch sagt, auch wenn ich selbst materielle Nöte habe, es ist für mich eine Wohltat, wohltun zu können. Und es ist geradezu ein Privileg, das viele andere Menschen nicht haben.
Wie angekündigt, nun hier unser zweiter Kritikerblick auf das Mammutwerk von über 3900 Seiten. Klaus-Rüdiger May hat die Jahre 1809 und 1810 gelesen.
1809 enden die Lehr- und Jugendjahre des Juristen Ferdinand Benecke. Er ist nun ein verheirateter Mann und stolzer Vater einer Tochter, die er über alles liebt. Einzig Friedrich Wilhelm von Braunschweig, genannt der Schwarze Herzog, mit seinem Freikorps, dessen Aufstellung der Preußenkönig aus Furcht vor den Franzosen vergeblich zu verhindern sucht, und der österreichische Erzherzog Karl leisten den Truppen Napoleon Bonapartes noch Widerstand. In einer Koalition mit den Engländern hofft der Habsburger, den Okkupanten zu schlagen. Die Kämpfe ziehen sich das ganze Jahr hin und lösen bei Ferdinand Benecke ein wildes Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung aus. Der Advokat nimmt als stolzer Bürger, für den der Glauben an Gott, die Liebe zum Vaterland, die Herrschaft des Rechts und der Freiheit, die Maximen seines Handelns darstellen, regen Anteil an den politischen Entwicklungen in Deutschland. So wie es ihm Zeit und Kräfte erlauben, engagiert er sich sogar als Diplomat und als Schriftsteller. Zwar bangt er mit dem österreichischen Heer, aber seine Hoffnungen richtet der kluge Advokat auf Preußen, nicht auf den König, sondern auf die preußischen Reformer. Den Festen des französischen Statthalters in Hamburg bleibt er als Patriot natürlich fern. Auch den auf französische Anweisung pompös gefeierten Geburtstag Napoleon Bonapartes ignoriert er. Benecke weigert sich sogar, zu Ehren des Kaisers sein Haus zu illuminieren, obwohl es der Rat anordnet.
Meine Grundsätze darüber sind sehr einfach. Was der Staat sich an politischer Heuchelei erlauben darf, wenn auch das erlaubt sein kann, das ist des Einzelnen unwürdig. Illumination soll die Freude des Bewohners über die gefeierte Begebenheit und seine Hochachtung für den gefeierten Menschen ausdrücken. Fehlt ihm diese Freude und Hochachtung, tritt wohl gar Jammer und Abscheu an ihre Stelle. So erlaubt er sich eine höchst unmännliche Heuchelei, eine Kriecherei, eine Handlung, wie sie einst Tell verschmähte.
Es ist faszinierend, miterleben zu können, wie die Nachrichten vom wechselnden Kriegsglück des Koalitionsheeres gegen Napoleon in Hamburg eintreffen und mit welcher Spannung und Erregung sie aufgenommen werden. Deutlich wird aber auch, wie wichtig ihm der geistige Austausch mit seiner Frau ist, mit der er über das Geschäft, über Wissenschaft, Religion und Politik spricht. Sie sind einander ebenbürtig und genau das schätzt Benecke. Bildung, Urteilsfähigkeit und Verstand des Partners gehören für ihn zu einer guten Ehe, denn in der Gemahlin sieht er vor allem die Gefährtin. Als überragend und von höchstem Symbolwert gilt ihm die Tat des preußischen Husarenoffiziers Ferdinand von Schill, der seinem König den Gehorsam aufkündigt und mit seinem Freikorps die Franzosen in Bedrängnis bringt. Seit seiner Hilfe bei der Verteidigung Kolbergs 1807 gilt Ferdinand von Schill ohnehin als Held. Ja, Benecke nennt ihn sogar Christusähnlich. Als die Nachricht von Schills Tod im Kampf Hamburg erreicht, trauert der Tagebuchschreiber um seinen Helden. Doch sieht der nüchterne Politiker und Advokat im Tod des Patrioten zugleich die Möglichkeit einer großen Erzählung, die Deutschlands Befreiung und Einigung befördern könnte.
Eins freut mich. Er hat groß geendet. Er ist nun für Deutschland gestorben. Der Erste. Sein Name und sein Blut werden dich wecken, Germania. Und das Bruderband schlingen um alle Deutsche. Und aus Schills Tod wird einst das Leben eines großen Volkes entstehen.
Der selbstbewusste Bürger Ferdinand Benecke vermag weder ohne Familie noch ohne freies Vaterland zu existieren. Beides gehört für ihn wie der innere Sinn und die äußere Form zusammen. Nach der Niederlage der Österreicher und dem Tod Schills endet das Jahr 1810 für ihn mit einer großen Zumutung, die ein Leben gemäß seiner Überzeugungen in Frage stellt. Er nennt es den Abgrund. Hamburg wird dem französischen Kaiserreich einverleibt.
So ist Hamburgs Todesurteil ausgesprochen. Wir sollen aufhören, nicht bloß Hamburger zu sein, sondern auch Deutsche. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto fester wird meine Überzeugung, dieser unnatürliche Zustand der Dinge werde von gar kurzer Dauer sein. Ja, schon längst Hamburgerischem wie allem Partikular- und Lokalwesen entfremdet, gewinne ich dieser Katastrophe sogar eine gute Seite ab. Sofern sie mithelfen kann, durch Einigung der abgestorbenen Teile in großen Maßen den Weg zu bahnen, auf welchem wir Deutsche endlich zu dem Ziele der Nationalität gelangen. Wie wenn wir nun nie ohne fremde Gewalt dahin gekommen wären. Wie wenn diese nun in Frankreichs Gewalt zerdrückten Totenmassen einst zu deutschem Leben erständen. Und dann in Bekämpfung fremder Despotie, anfangs unwillkürlich, bald aber willkürlich, eins würden.
Das Tagebuch dokumentiert die Entstehung des liberalen Denkens in Deutschland. Dieser liberale und zivile Geist, der sich im Diarium Ferdinand Beneckes sowohl im politischen als auch im privaten zeigt, wird Jahre später in die Paulskirche einziehen und die demokratische Tradition Deutschlands mitbegründen.
Klaus Rüdiger May über Ferdinand Beneckes Aufzeichnungen aus den Jahren 1809 und 1810. Aber da bin ich jetzt beim Zuhören, bei dem Rezensententext und im Originalzitat ein bisschen gestolpert. Denn was man hört, sind doch ganz andere Töne. Mehr deutsch als hanseatisch, deutlich nationaler. Andererseits sagt aber Klaus Rüdiger May, das sei eine grundliberale Haltung. Wie geht das zusammen, Frank-Katja? Geht das zusammen?
Das geht zusammen. Eins dürfen wir selbst bei den nationalsten Tönen, die Benecke anschlägt und die einem nicht gut über die Lippen gehen, zum Teil, nicht vergessen. Er bleibt Republikaner. Er ist diese Grundentscheidung, die er mit der Französischen Revolution getroffen hat, die Republik als die beste, dem Menschen gemäßeste und der menschlichen Gesellschaft gemäßeste Staats- und Gesellschaftsform zu betrachten. Daran hält er fest. Das ist die liberale Tradition, die er damit begründet.
Da muss man zwei Worte nochmal aufgreifen, diesen Namen Schill und die Festung Kolberg, da habe ich ganz andere Assoziationen. Bei Kolberg denke ich an den letzten Nazi-Propagandafilm und das steht auch sozusagen in einer Ausnutzungstendenz zueinander.
Das ist ja das einerseits das Spannende und andererseits das Erschreckende. Diese Formulierungen, die gefunden wurden, also nehmen Sie Theodor Körner als den Befreiungskriegslyriker. Das kann man schön finden oder nicht schön finden. Sicher ist, dass die Nazis das komplett ausgeschlachtet haben. Ähnliches finden wir in diesem Zusammenhang, und das macht wiederum die Benecke-Tagebücher an der Stelle so interessant zu sehen, aus was heraus diese merkwürdigen Tendenzen, die für uns als nationale Tendenzen, zum Teil insbesondere gerade, wo es um Schill geht, das Christusähnliche womöglich gar und solche Dinge.
Das war ein Freischärler sozusagen nach heutigen Begriffen, oder was war der?
Der war eigentlich Offizier, Leiter eines Regiments, und der hat dann irgendwann gesagt, so, ich ziehe jetzt einfach los, ob der König will oder nicht. Und damit hat er sich zu einem Freischärler gemacht letztlich. Und der Zug ist dann ohne Deckung des preußischen Königs, geht dann also einmal quer durch Norddeutschland, endet in Stralsund, für Schill dann auch tödlich. Das, was wir hier finden in der Auseinandersetzung mit der Frage der Nation, mit der Frage Schills, können wir in den Tagebüchern in ihrer Genese finden als etwas, was teils aus der Enttäuschung über die von Napoleon mehr oder weniger im Sinne der Republikaner pervertierte Revolution ist. Es greift auf Tendenzen eines Nationaldiskurses, den es seit den 1770er Jahren schon gibt. Es geht darum, dem französischen Nationaldiskurs eben auch etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen, um im Kampf gegen Napoleon bestehen zu können und die deutschen Vaterländer wieder von französischer Herrschaft zu befreien.
In der Lesart zu Gast der Historiker Frank Hartje, einer der Herausgeber der Tagebücher von Ferdinand Benecke. Und lassen Sie uns jetzt mal, wir haben ja Beispiele gehört, auch dieser Sprache, dieser fantastischen Sprache, ein bisschen über den Sog reden, in den man reinkommt. Ich habe, wie gesagt, nur vielleicht 500 Seiten gelesen. Trotzdem spüre ich diesen Sog. Sie müssen ja im Grunde davon träumen, oder?
In der Tat, es entwickelt einen enormen Sog. Literarisch besonders hinreißend sind die Reiseberichte, die er als Bestandteil seines Tagebuchs betrachtet.
Also ich muss sagen, es gibt einen Bericht, ich glaube 1804, 1805, wo er nicht weit von heute aus gesehen, nämlich nach Schleswig-Holstein reist und man hat das Gefühl, er betritt ein Entwicklungsland.
Ja, das wird man in Schleswig-Holstein ungern sagen, aber in der Tat, ja, so ist es. So ist es. Genauso wie wenn er das Weserbergland bereist, hat man den Eindruck, er befindet sich eigentlich in den romantischsten Regionen der Welt, die ihn entführen in, ja, wie Weiland Humboldt auf den Chimborazo.
Wir müssen vielleicht nachtragen, wo er studiert hat, nämlich in Rinteln. Rinteln, eine Kleinstadt, da konnte man studieren im 18. Jahrhundert.
Ja, da hat er auch nur ein Jahr studiert. In der Tat, Rinteln ist eine ganz winzige Universität gewesen, die dann von Napoleon dicht gemacht wurde oder unter Napoleon dicht gemacht wurde. Und danach wechselte er nach Halle, wo es ihm allerdings dann richtig gut ging, was seine Weltsicht, seine ganze Entwicklung anging, weil er eben dort, wie gesagt, einmal die grundlegende Entscheidung getroffen hat, die Revolution gut zu finden und zum anderen bei den Freimaurern in dieser Geselligkeit aus Professoren, aus interessierten Stadtbürgern und vor allen Dingen Kommilitonen ganz viele Themen ventilieren zu können, die seine Weltsicht enorm erweitert haben.
In Halle hat er auch zwei Männer kennengelernt, zwei Kommilitonen, die für sein weiteres Leben sehr wichtig waren, zwei enge Freunde. Und damit verknüpft sich eine Liebesgeschichte, die vor der Ehe stattgefunden hat. Können Sie die mal umreißen, weil die ist ja herzzerreißend.
Sie ist herzzerreißend, ja, in der Tat. Also die Freunde, die er kennenlernt, sind Johann Jakob Rambach und Jean de Chauffepied. Beide aus Hamburg, beide studieren Medizin, werden Ärzte und Jean de Chauffepied hat eine Schwester namens Charlotte, die wiederum mit Rambach verlobt ist und in die verliebt Benecke sich unsterblich. Wenn man es vor dem Hintergrund liest, dass es im Grunde eine veritable Werther-Geschichte ist, muss man sagen, dass die auch noch Charlotte heißt, ist ja an sich schon mehr als, einem Romanschreiber erlaubt wäre. Also diese Geschichte zieht sich ziemlich lange hin und stürzt Benecke in wahnsinnige Nöte, weil, wie gesagt, seine Liebe intensiv ist. Gleichzeitig er sich auch immer wieder zwischendrin von Charlotte ermutigt fühlt. Und obendrein eben Rambach, der schlechthin der beste Freund Benekes ist, mit dem er also auch, nachdem dann diese ganze Affäre mit dieser Dreiecksgeschichte behoben ist, auch wieder in intensiven Kontakt und Meinungsaustausch tritt. Und die beiden sind eigentlich, was ihre Intellektuelles angeht, ihr politisches Denken, ein Herz und eine Seele. Und als der Johann Jakob Rambach 1812 stirbt, vermutlich an Typhus, die er sich als Armenarzt zugezogen hat, erlauben Sie die saloppe Formulierung, leidet Benecke wie Hund, weil ihm wirklich sein allerbester Freund weggestorben ist.
Über die Empfindsamkeit, und die ist in vielen Stellen wirklich zu finden, ist ja auch das empfindsame Zeitalter. Man hat ja auch das wirklich ausgedrückt. Über die Empfindsamkeit haben wir schon einiges gehört. Jetzt reden wir mal über die Empfindlichkeit. Und da habe ich ein Zitat.
2. Februar 1802, Dingstag. Heute ist eine Pièce gegen meine Briefe eines Hanseaten, gratis bei Tramburg, erschienen. Ein unbeholfener Stil. Pedantische Arroganz, missratene Perioden und eine seltsame, peinlich ausgedrückte Erbitterung machte mir diese Schrift zu einer kurzweiligen Lektüre. Umso mehr der dahintersteckende Anonymus mich genauer zu kennen affektiert. Wer mag das sein? Ich halte einen gewissen Harder dafür, welcher sonst ein rechtlicher Mensch zu sein scheint, etwas Halbkultur besitzt und eine Physiognomie hat, grad wie diese Pièce. Beantworten werde ich sie nicht. Dazu ist sie nicht urban genug. Aber da ja jeder Federstreit der Art die Hamburger Neugier reizt, so hoffe ich, die Pièce soll dem hanseatischen Magazin nützlich sein.
Eine Kritik, die nicht urban genug ist, sozusagen, der spielt nicht in meiner Liga.
Ganz offensichtlich. In der Tat, wenn man sich dieses Stück anguckt, kommt es etwas hausbacken daher.
Also das Originalstück, das Benecke angreift.
Genau, genau. Dieser Harder fühlt sich auf den Schlips getreten, weil Benecke der gegenwärtigen Generation an jungen Kaufleuten den Patriotismus, den Sinn fürs Gemeinnützige abspricht.
Ah, das ist ein interessanter Aspekt zusätzlich zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Also Patriotismus ist gleich auch Gemeinsinn. Nicht nur Vaterlandsliebe.
Richtig. Und das wechselt, entwickelt sich in dieser Zeit. Der Patriotismus im Sinne der Aufklärung ist eben dieser Sinn fürs Gemeinnützige, für das Eintreten für die Vaterstadt. Und unter dem Einfluss der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege verschiebt sich das unter dem Begriff der Patrie allmählich ins Politische, viel stärker ins Politische. Sodass man also in Hamburg tatsächlich zu der Zeit, in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, beide Wortvorstellungen oder beide Begriffsvorstellungen parallel findet, bis hin zu der Kuriosität, dass die patriotische Gesellschaft kurz vor der Schließung war, als Hamburg von den Franzosen besetzt wurde, weil sie unter dem Begriff, die Franzosen unter dem Begriff des Patriotischen, natürlich eigentlich ein Oppositionsnest vermuteten, das gegen die französischen Besatzer antreten würde. Und man hat die Franzosen davon überzeugen können, dass Patriotismus hier etwas mit Gemeinnützigkeit zu tun hat.
Deutschlandfunk Kultur, der Historiker Frank Hattier ist bis zum Ende da geblieben. Zur Editionsarbeit gehört ein vorzüglicher Anhang, in dem nicht nur das historische Umfeld erschlossen und erklärt wird, sondern fast alle Namen auch erschlossen und nachgeforscht werden und die vielen, vielen Abkürzungen, die Benecke verwendet, zum Beispiel die hier.
22. Freitag, also in Pyrmont, A.E.O.S. Transiat. Früh auf und erfrischt in dem bequemen Marmorbade.
Manchmal hilft nicht mal die Weisheit des Internets, sondern vielleicht die Weisheit der Deutschlandfunk-Kulturhörer. Zumindest hoffen wir das beide hier im Studio. Sie wissen nämlich nicht, Frank Hattier, was das heißt, A.E.O.S.
Nein, wir haben es bisher immer noch nicht entschlüsseln können. Es zieht sich vor allen Dingen von den ersten Tagebuchjahrgängen an. Es hat irgendetwas...
Ah, Moment, das ist nicht nur an der Stelle. Das ist tatsächlich öfter diese...
Diese Abkürzung kommt reihenweise vor. In der ersten Abteilung noch deutlich häufiger als jetzt in der zweiten Abteilung. Und es hat irgendetwas mit Metaphysik, Ewigkeit und Melancholie zu tun.
Wenn jemand da draußen im Universum eine Idee hat, wir nehmen an, das ist lateinisch, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Was diese lateinischen Buchstaben heißen können, dürfen Sie an unseren Hörerservice beim Deutschlandfunk schreiben. Ich leite das dann an Herrn Hattier weiter. Das war die Lesart am Samstag über den Tagebuchschreiber Ferdinand Benecke. Gerade erschienen im Waldstein Verlag ist die zeitlich mittlere Edition, die Tagebücher 2, 1802 bis 1810. 3904 Seiten in 8 Bänden kosten 128 Euro. Auch die vorangegangenen Tagebücher 1 ab 1792 sind zu haben, 2802 Seiten für 98 Euro. Und die Tagebücher 3 von 1811 bis 1816, hier kosten 3876 Seiten. Wiederum 128 Euro. Ich habe es auch noch mal zusammengerechnet. Es sind 10.582 Seiten satter, lebensbreller Lektüre. Das liest sich bei einem langen Inselurlaub, sagen wir über 2 bis 3 Jahre, wie nichts weg.